Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Geht's euch gut? Seid ihr fit? Ja? Das ist gut. Fit sein ist jetzt absolut angebracht. Wir kommen nämlich zur letzten Predigt aus unserer Predigtreihe Plot. Es ging schon um ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Es ging um Senf und um Brot. Es ging um Perlen und Schätze. Es ging um Schlachten. Für dieses Thema heute habe ich mich ganz, ganz besonders eingestimmt. Gestern den ganzen Tag lang. Heute geht es um eine Hochzeit und gestern hat mein Cousin geheiratet. Also ich bin mittendrin im Thema. Wenn du dich fragst, warum ich etwas müde aussehe noch, die war in München die Hochzeit, ja. Also ein bisschen weiter. So eine Hochzeit, das ist viel, viel Vorbereitung und das ist große Emotion. So eine Hochzeit, das ist Drama, große Gefühle. Wie wird die Braut aussehen? Was wird sie anhaben? Wird die Party gut? Ja, da gibt es viele, viele Sachen, die mega, mega schön und gut laufen können. Und es gibt auch so kleine Sachen, die schief laufen können. Also es könnte sein, dass die Spiele einfach richtig gut sind und mega Spaß machen. Es kann auch sein, dass der Brautvater eine etwas lange und etwas peinliche Diashow hat. Es kann sein, dass jemand einen super, super lustigen Beitrag bringt. Und es kann sein, dass jemand diesen einen Beitrag bringt, den du dieses Jahr schon auf 4 Hochzeiten gesehen hast. Das kann alles passieren. Es kann passieren, dass der Trauzeuge eben nebenbei in seiner Rede eröffnet, dass er eigentlich auch auf die Braut steht, aber das sei schon okay, ja, der Stärkere gewinnt. Es kann sein, dass das Essen nicht reicht. Es kann sein, dass der Wein nicht reicht. Ja, das gab es schon zu Jesus' Zeiten. Auf der Hochzeit, der Wein geht aus. Ja, also auch damals war Hochzeit ein ganz, ganz großes Ding in der Gesellschaft. Ja, es gab damals keinen Fernseher. Es gab keine Soaps. Das heißt, wenn du großes Herzschmerz, Drama erleben wolltest, ja, dann musstest du auf eine Hochzeit gehen. Also die waren damals fast noch wichtiger als heute. Und da war dann die ganze Großfamilie unterwegs und das ganze Dorf, die ganze Gemeinschaft, alle waren da. Gestern war übrigens schön. Gestern ist alles gut gegangen. Es gab keine so ganz schlimmen, peinlichen Momente. Zum Glück. Aber damit so eine Sache reibungslos funktioniert, brauchst du Leute, die dir zur Hand gehen. Solche Leute. Du brauchst Leute, die dir den Rücken frei halten. Als Braut, da brauchst du richtig gute Brautjungfern. Ja. Und eine Braut ist natürlich der wichtigere Teil in der Hochzeit. Die braucht auch gleich ein paar mehr, wie wir Männer. Ja? Die braucht zum Beispiel Brautjungfern, die ihr Wasser bringen, wenn sie seit einer Stunde in dieser Hitze gestern die Hand schüttelt. Ja? Danke-Karten entgegennimmt. Und du brauchst Brautjungfern, die dir helfen, wenn du auf Toilette musst. Das ist nämlich mit den ganzen Unterröcken, ich habe mir das erzählen lassen. Das ist, ja, da brauchst du mehr als eine helfende Hand. Also du brauchst mehr. Und als Bräutigam, ja, da brauchst du auch mindestens einen guten Trauzeugen, der ist wichtig. Der hat wichtige Aufgaben, wie zum Beispiel dumme Fragen von dir fernzuhalten. Es gibt Leute, die fragen dann, ja, also hier, diese Servietten, die drei, die sind jetzt noch übrig. Ich frage mal den Bräutigam, was ich jetzt damit machen muss. Dafür brauchst du einen Trauzeugen, der das von dir weghält. Ja? Das ist heute nicht ganz so wichtig, diese drei Servietten. Und du brauchst natürlich den Trauzeugen, der deinen Geldbeutel mit dir rumträgt, ja? Und du brauchst einen Trauzeugen, der aufpasst, dass seine Braut nicht gestohlen wird, ja? Von den jungen, wilden Gästen deiner Hochzeit. Da brauchst du einen Trauzeugen. Und natürlich muss der Trauzeuge deinen Ring für dich tragen, ja? Dass du den nicht vergisst. Und damals, wie heute, zur Zeit Jesu und heute ist wichtig, such dir da keinen Deppen aus. Du brauchst da echt gute Leute, weil sonst geht die Sache schief. Dann passiert dir nämlich sowas hier und das will keiner. Also ganz wichtig, wenn du noch nicht geheiratet hast, wenn du das noch vor dir hast, such dir keinen Deppen, ja? Such dir jemanden, der es drauf hat. Das ist ganz wichtig. Du brauchst einfach gute Leute. Ich habe das vorhin schon kurz angesprochen, ja? Hochzeit war auch zur Zeit von Jesus mega, mega wichtig. Und auch damals brauchtest du gute Leute, damit das Ganze funktioniert. Ein echtes Großereignis. Das ganze Dorf hat gefeiert. Es wurde über mehrere Tage gefeiert. Ein Riesenfest mit ganz viel orientalischem Tamtam, was einfach dazugehört. Und auch damals, wie heute, gab es viele, viele Bräuche. Ja, heute, man tauscht Ringe aus. Normal hat irgendwie der Trauzeuge diese Ringe und gibt sie einem dann. Damals gab es auch Traditionen, je nach lokaler Tradition von Dorf zu Dorf unterschiedlich. Entweder ist man vom Elternhaus der Braut in das Elternhaus des Bräutigams gezogen, ja, die Braut wurde da so übergeben, oder der Bräutigam ist in das Elternhaus der Braut gekommen. Das war je nach Tradition unterschiedlich und da brauchte man helfende Hände. Man brauchte Leute, die zum Beispiel diesen Bräutigam empfangen, ja, dass wenn der kommt, es soll ja festlich sein, also braucht man gute Leute, die ihn empfangen. Und auch damals war es echt wichtig, dass man sich keinen der Deppen ausgesucht hat. Warum? Das hören wir jetzt.
Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen: Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten: Das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen: Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete: Ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus.
Jesus erzählt also auch von so einem Wedding Fail, ja, einer Hochzeit, wo was richtig schief geht. Jesus erzählt diese Geschichte nur seinen Jüngern. Ja, die anderen Gleichnisse, die wir gehört haben, die hat er allen möglichen Leuten erzählt, auf dem Feld, ja, die Leute hören zu. Die Geschichte erzählt er nur seinen Jüngern, sonst ist niemand da. Davor und danach hält er große Reden, wo es um sein Ende geht, um das Ende der Welt, um die Zeit, wenn Gott wieder an die Herrschaft kommt in dieser Welt. Man nennt das Endzeitreden. Endzeit hört sich immer gleich mordsdramatisch an. Das sind auch riesige Umwälzungen, aber es geht nicht um Apokalypse Now. Aber Jesus redet davon, ja, wie ist das, wenn ich wiederkomme und wenn Gott seine Herrschaft antritt. Und dann erzählt er ihnen dieses Gleichnis. Genau genommen ist es eine Parabel. Und er erzählt es ihnen. Ich habe euch den Text auch noch, könnt ihr nachlesen. Jesus hat eben darüber geredet, wie das, dass er gehen wird und dass das Ende kommt und seine Herrschaft ganz am Ende der Zeit endgültig aufgerichtet wird. Und dann erzählt er diese Geschichte, weil sie wichtig ist. Das wird also irgendwie zusammenhängen, ja, dass Jesus darüber redet, wie das am Ende sein wird, wenn Gottes Reich kommt, und diese Geschichte von 5 klugen und 5 törichten Jungfrauen. Und früher hat man sich überlegt, 5 klüge Jungfrauen und 5 törichte Jungfrauen, das muss doch was zu bedeuten haben, ja. Vielleicht stehen die 5 für 5 kluge Verhaltensweisen und die anderen 5 für 5 dumme Verhaltensweisen. Das nennt man allegorische Auslegung, ja, eine Allegorie. Das Problem ist, eine Allegorie, kurz erklärt. Vielleicht kennt ihr diese Dame, man nennt sie Justitia, das ist keine real existierende Person. Es ist eine Allegorie auf Gerechtigkeit, also eine Person, eine Symbolfigur drückt etwas aus. In diesem Fall verkörpert sie Gerechtigkeit. Man kann dann besser Geschichten erzählen, Weil es sieht auch komisch aus, wenn man auf so einem Gerichtshausgiebel einfach das Wort Gerechtigkeit hinschreibt. Ja, deswegen stellt man da so eine Figur hin. Justitia wird zum Beispiel immer dargestellt mit einer Waage, einem Schwert. Ja, sie wiegt ab, wer Recht hat. Sie darf Recht sprechen, das Durchsetzen, das Schwert, und sie ist neutral. Sie hat eine Augenbinde um. Eine Allegorie. Es gibt sowas wie allegorische Auslegung. Da haben die Leute überlegt, ja, für was steht das? 5 kluge Eigenschaften, 5 dumme Eigenschaften. Bei den Römern war sowas total in. Und im Mittelalter war sowas total in. Bei Martin Luther zum Beispiel war sowas total in. Der stand auf solche Auslegungen. Der hat sich dann überlegt, was könnte es bedeuten. Aber, und jetzt muss ich dich enttäuschen, im antiken Judentum war sowas total out. Also wenn Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, hätten es die Leute nicht gecheckt, ja, wenn es irgendwie allegorisch gemeint gewesen war. Deswegen, wir hatten das schon öfter bei diesen Gleichnissen, keep it simple. Denke einfach, was bedeutet diese Geschichte, wenn du sie das erste Mal hörst? Keep it simple. Der Rest ist Mist. Allegorische Auslegung, das passt nicht. Also gehen wir einfach mal durch diese Geschichte durch. Und dabei denken wir daran, dass es um diese letzten Dinge geht, um diese Zeit, wenn Gott sein Reich wieder aufbaut. Die Geschichte geht los mit einer Einleitung, ganz oben. Zuerst die Einleitung. Jesus erzählt, wenn der Menschensohn kommt. Und mit Menschensohn, das war ein anderes Wort für Messias, damit meint er sich selber. Seine Jünger haben das wahrscheinlich auch gecheckt. Er meint sich selbst, wenn ich wiederkomme. Wenn ich wiederkomme und Gottes Herrschaft in dieser Welt endgültig Wirklichkeit wird, dann wird es sein wie in dieser Geschichte. Und das hier ist die Geschichte. Es waren mal 10 junge Frauen, 10 Jungfrauen. Die zogen einem Bräutigam entgegen. Der Bräutigam zieht von einem Haus zum anderen und es war ganz normal, dass man ihn empfangen hat. Ein festlicher Zug. 10 Frauen, 10 Brautjungfern. Was hier als Jungfrauen beschrieben wird, das waren junge Frauen, heißt das Wort. Nicht verheiratet. Und damals war das so 13, 14, 15. Ja, so alles jünger, wie wir das heute vielleicht sehen würden. Die Jungs hatten Bar Mitzwa mit 13, 14, wurden damals in die jüdische Gemeinde aufgenommen und zu der Zeit wurden die Mädels dann auch Jungfrauen. Junge Frauen. Also stellt euch junge Frauen vor, irgendwie Mädels zwischen 14 bis 18, 19. Und die beschriebenen Fackeln, ich habe mal so ein orientalisches Modell mitgebracht, ja, Öllämpchen. Was hier als Fackeln beschrieben wird, war ungefähr, hat funktioniert wie diese Öllampe. Da kommt hier kommt Öl rein und hier oben kommt ein Docht raus. Ihr kennt es vielleicht von Aladdin, ja? Sowas in nicht ganz so schwer, also eher aus Ton, irgendwie ein Gefäß, wo Öl reinkommt und ein Stutzen, ja, wo ein Docht reingesteckt werden kann. So sah das aus und das hat man an einen Stock gehangen. Also es war nicht so Fackeln wie bei uns beim Martins Umzug, die ihr kennt. Da würde ja so ein Ölkännchen nichts bringen, wenn man das mitnimmt. Sondern es war ungefähr sowas, nur dann an einen Stecken gehangen. Das hat man dann durch die Gegend getragen. Also sowas in der Art haben diese 10 jungen Frauen in der Hand. Seid ihr in der Geschichte drin? 10 junge Frauen tragen solche Fackeln. Und die einen hatten noch Ölkännchen dabei, also Reservekanister, ja, so kleine Dinger, dass sie nachschütten können, wenn es leer wird. Das ist die Einleitung, da werden die ersten wichtigen Sachen deutlich. Erstmal, aha, es handelt sich um ein Gleichnis. Jesus sagt, wenn der Menschensohn kommt, wird es im Himmelreich wie mit 10 Jungfrauen sein. Also es war einmal, die Geschichte geht los. Die Hauptrollen werden kurz vorgestellt, es gibt 10 junge Frauen und es gibt einen Bräutigam. Wichtige Requisite in dieser Geschichte, Fackeln. Soweit, so gut. Also die Einleitung, dann geht's los mit dem ersten Teil. Und es ist aufgebaut wie jede gute Geschichte, 3 Teile, ja. Die Geschichte nimmt Fahrt auf, die Schlinge zieht sich zu und am Ende kommt die Katastrophe oder das Glück. So ist eigentlich jede Geschichte aufgebaut. Die auch. Nach den Startinfos geht's los. Die ersten Zeilen nehmen uns mit rein in diese Nacht. 10 Jungfrauen bereiten sich auf den großen Moment vor. Wie wohl der Bräutigam ausschauen wird? Passen die Klamotten alles? Sind wir gut vorbereitet? Sie haben die 10 Fackeln? Dann heißt es, ja, zieht schon mal dem Bräutigam entgegen. Bald kommt er. Zieht ihm entgegen. Es ist schon spät, es ist dunkel, also nehmen sie Fackeln mit. Es ist ganz normal, dass es der Abend wird. Und sie ziehen dem Bräutigam entgegen. Die Fackeln weisen den Weg. Es ist dunkel. ein laues Lüftchen weht durch Palästina, romantische Stimmung. Ja, sie ziehen da auf diesem Weg, gleich wird der Bräutigam kommen, große Aufregung. Allerdings, und jetzt gibt es einen Unterschied in dieser Geschichte. Bisher waren es einfach 10 junge Frauen. Jetzt wird uns gesagt, 5 von denen sind klug und 5 sind töricht. Es gibt die Klugen, die Schlauen, die Dummen. Was hier mit klug gemeint ist, das meint nicht sehr gebildet. Das waren sie wahrscheinlich nicht. Es meint auch nicht, dass sie große Weisheit haben. Das Wort, was hier steht, bedeutet eher praktische Vernunft. Ja, die haben mitgedacht. Das waren einfach Gute. Ja, die kann man was machen lassen. Praktische Vernunft. Die Klugen nehmen ihre Fackeln mit und nehmen dazu noch ein Kännchen Öl mit, weil sie einfach denken, ja, man weiß nie, besser gut vorbereitet sein. Und zuerst macht das keinen Unterschied. Alle haben ja Fackeln, alles schaut gut aus, sie ziehen los. Aber dann kommt der Bräutigam nicht. Der Bräutigam lässt auf sich warten. Das passiert auch schon mal, wer in einer anderen Kultur wie in Deutschland eine Hochzeit erlebt hat, der hat es vielleicht mitbekommen, da wartet man. Meistens wartet man eher auf die Braut. In dieser Tradition hat man auf den Bräutigam gewartet. Und der Bräutigam, der ist der Chef von der Veranstaltung, der lässt sich nicht hetzen. Man weiß nicht genau, wann er kommt. Er redet halt noch mit den Leuten und irgendwann kommt er dann. Also schlafen die Jungfrauen ein. Die Jungfrauen schlafen ein und es schlafen alle ein. Die Klugen und die Törichten. Alle schlafen. Das war überhaupt kein Problem. Zweiter Teil. Der Knoten zieht sich zu. Die Katastrophe naht jetzt. Mitten in der Nacht ertönt plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt. Geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachen alle auf und machen sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Hat sowas von Werwölfe, es wird Nacht, es wird Tag, alle wachen wieder auf. Jetzt wird es ernst, der Bräutigam kommt. Und jetzt merken die Törichten, dass sie kurzsichtig gehandelt haben. Ja, keine praktische Vernunft. Sie haben kein Reservekanister dabei, sie haben kein zusätzliches Öl dabei, was sie hier reinfüllen können oben, um ihre Fackel wieder ausfüllen zu können. Und der Docht brennt nicht mehr so richtig. Manche sind vielleicht schon ausgegangen. Das wird nicht reichen. Sie merken das jetzt. So ein Mist. Sie hätten Öl mitnehmen sollen. Und sie haben nicht damit gerechnet, dass der Bräutigam zu einem anderen Zeitpunkt kommen, als sie erwartet haben. Sie dachten, sie ziehen dahin, dann kommt der Bräutigam, wir begleiten ihn mit zum Haus, alle freuen sich, alles gut. Aber es kam anders und damit haben sie nicht gerechnet. Darauf waren sie nicht vorbereitet. Eigentlich hätten sie noch Zeit gehabt, Reserve zu holen. Sie hatten ja Zeit zum Schlafen. In der Zeit hätten sie, oh, Öl vergessen, ich gehe kurz zurück, hol das, komm wieder. Haben sie nicht gemacht. Sie haben auch geschlafen. Und jetzt ist es zu spät. Aber was soll's. Die Törichten sagen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Ist ja alles kein Problem. Die anderen haben ja Öl dabei. Die anderen werden uns schon was geben. Aber die Klugen erwidern, das können wir nicht. Das können wir nicht, das reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Die Klugen sind hier ganz schön harsch, ja? Vielleicht, es wirkt so ein bisschen pissig auch, ja? Ihr habt euch schlecht vorbereitet, ihr seid halt verplant, das ist jetzt auch euer Problem. Aber die Klugen sind weiter praktisch vernünftig. Sie sagen, ja, wir könnten jetzt teilen, aber wenn wir jetzt teilen, dann reichen diese Fackeln nicht, bis wir zum Haus sind. Dann kommt am Ende der Bräutigam im Dunkeln an. Das geht nicht. Also müsst ihr jetzt zum Kaufmann gehen und euch Öl holen. Wahrscheinlich ist es nicht ironisch gemeint. Der Kaufmann hat wahrscheinlich mitgefeiert in diesem Dorf. Der war einfach auf der Party. Sie hätten da hingehen können, sagen, hey, können wir nochmal in den Laden? Wir brauchen noch Öl. Also gut, ihr müsst euch Öl holen. Und jetzt der dritte Teil, das Unvermeidliche passiert. Ja, man hat damit gerechnet. Der Knoten hat sich schon so, die Schlinge hat sich zugezogen und jetzt passiert es. Dritter Teil. Jede gute Geschichte endet in einer großen Katastrophe oder in großem Glück. Und in der Geschichte gibt es beides. Je nachdem, mit wem du sympathisierst. Ja, ob du mit den Klugen sympathisierst oder mit den Törichten. Ich sympathisiere meistens mit den Törichten. Ja, das sind so die Bruder Leichtfuß, Woo Girls. Ja, die sind total begeistert. Woo, der Bräutigam kommt. Yeah. Die denken weder an den Ersatzvorrat, noch denken sie an morgen. Die wollen einfach feiern. Ja, der Bräutigam kommt, ist doch super. Ich finde es irgendwie sympathisch. Trotzdem, für die kommt die Katastrophe. Für die anderen kommt das Glück. Sie sind ja vorbereitet, sie warten den ganzen Tag auf diesen Bräutigam und jetzt kommt er. Jetzt kommt der Bräutigam. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurden die Türen geschlossen. Also, die Törichten haben es auch gecheckt. Wir haben es verplant. Mist, die anderen geben uns nichts. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen ins Dorf laufen, wir müssen zum Händler gehen und wir müssen Öl kaufen. Dumm gelaufen, komm, wir gehen schnell. Vielleicht schaffen wir es rechtzeitig und sind wieder da. Aber genau zu diesem Zeitpunkt kommt der Bräutigam. Die Hälfte der Brautjungfern fehlt. Etwas unhöflich, aber was soll man machen? Die Hälfte ist nicht da, also sind nur fünf da. Eine kleinere Eskorte, aber gut. Mit diesen fünf geht der Bräutigam jetzt zu dem Haus. Die fünf begleiten ihn, es ist genügend Licht da, es ist wenigstens ein bisschen Eskorte, ein bisschen schön, also gehen sie. Das andere übergehen sie einfach. Die sind nicht da, der Bräutigam weiß wahrscheinlich nicht warum. Egal. Die Klugen werden jetzt plötzlich nicht mehr als klug bezeichnet, wenn er genau schaut, sondern als bereit. Also in dieser Geschichte hat klug sein, praktische Vernunft, vernünftig handeln mit vorbereitet sein, bereit sein zu tun. Das gehört also hier irgendwie zusammen. Und wenn wir überlegen, keep it simple, was hat das mit dem zu tun, was Jesus sagt? Ja? Irgendwas hat klug sein in Bezug auf das Reich Gottes mit bereit sein zu tun. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Mist, zu spät. Sie sitzen in der Patsche. Der Bräutigam ist nicht mehr am Treffpunkt, die Brautjungfern sind weg. Wahrscheinlich ist der Bräutigam gekommen, hat sie mitgenommen, also rennen sie schnell zum Haus, klopfen. Na, vielleicht können wir ja trotzdem noch mitfeiern. Aber der Bräutigam sagt, ich kenne euch nicht. Wir wissen gar nicht, ob die fünf Brautjungfern das Öl bekommen haben. Das ist jetzt auch nicht mehr wichtig. Sie waren zum richtigen Zeitpunkt nicht am richtigen Ort. Sie waren nicht vorbereitet, sie waren nicht bereit. Sie haben es verzockt und jetzt sind sie irgendwie raus. Der Bräutigam sagt jetzt nur noch das eine, ich kenne euch nicht. Und es ist ja so eine bisschen komische Antwort, wenn du diesen Text liest und einfach mal nachdenkst, denkst du, hä, der kennt ihn nicht. Also das sind ja irgendwie die Freundinnen von seiner Frau. Kleines Dorf, er wird sie ja wohl kennen. Natürlich kennt er sie. Warum sagt er, ich kenne euch nicht? Ich kenne euch nicht war damals eine feste Redewendung. Ein Rabbi, also ein jüdischer Lehrer, ein Tora-Lehrer, der hat die Jünger, die sind mit ihm mitgelaufen. Jesus wurde auch als so ein Rabbi wahrgenommen. Ja? Der hat die Jünger dabei und er hat sie gelehrt, ganz normal. Die Jünger kannten das also, die waren wie Rabbi-Schüler. Und dieses Ich kenne dich nicht ist eine sogenannte Lossageformel. Ja? Der Rabbi hat das gesagt zu einem Schüler von ihm, der ihm die ganze Zeit auf den Knorzer gegangen ist. Ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht ist sowas wie setze sechs und jetzt kannst du auch nach Hause gehen. Damals, wenn der Rabbi gesagt hat, und es gab wahrscheinlich vorher viele Gespräche, bis er das gesagt hat, ich kenne dich nicht, bedeutet 30 Tage lang hast du ja Hausverbot. Du darfst nicht mehr mit mir mitziehen, sondern 30 Tage Pause für dich. Ja, du bist raus für 30 Tage, dann kannst du wieder kommen. Und genau das sagt der Bräutigam zu denen. Daran merken wir, das ist eine Geschichte, die uns was vermitteln will. Es ist keine reale Begebenheit, die erzählt wird. Kein Bräutigam hätte diese Formel irgendwie gesagt. Kein Bräutigam hätte gesagt, setze sechs und du bist gefeuert, Brautjungfer. Ja? Das sagt man nicht. Also es ist eine Geschichte, die uns irgendwas anderes sagen will. Und es bedeutet, ihr habt es verzockt. Seid also wachsam, schloss Jesus. Diese Geschichte will was deutlich machen. Und Jesus endet jetzt, geht raus aus der Geschichte und sagt, seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Das ist das Ende. Seid also wachsam, passt auf, dass ihr bei der Party dabei seid. Handelt klug, seid vernünftig, seid bereit. Weil ihr habt keine Ahnung, wann diese Party wirklich losgeht. Ihr wisst es einfach nicht. Ihr wisst nicht genau, wann der Bräutigam kommt und deswegen seid bereit, bereitet euch vor. Handelt intelligent, seid nicht tollpatschig. Keep it simple. Was ist der springende Punkt in dieser Geschichte? Was ist der springende Punkt? Ich würde mal so sagen, man könnte die Geschichte so zusammenfassen, die Aussage. Nur wenn du damit rechnest, dass der Bräutigam zu einem anderen Zeitpunkt kommt, als du es erwartest, und wenn du darauf vorbereitet bist und klug handelst, dann kannst du an der Hochzeitsfeier dabei sein. Die anderen, die müssen vor der verschlossenen Tür bleiben. Die kommen zu spät. Das ist die Aussage von dieser Geschichte. Aber Jesus wollte ja nicht einfach nur eine Geschichte erzählen, um ein bisschen zu entertainen, die Leute zu unterhalten. Er wollte etwas sagen über das Reich Gottes. Was bedeutet also diese Geschichte für das Reich Gottes? Ich habe mal versucht, es zusammenzufassen. Und das würde ungefähr so ausschauen. Stell dich hier und jetzt schon mal drauf ein, wenn Gott seine Herrschaft auf dieser Erde antritt, wird das ein fettes Fest. Das wird ein fettes Fest und du sollst dabei sein. Erstmal, Jesus vergleicht das, wenn Gott seine Herrschaft antritt, mit einer Hochzeit, mit der damals größtmöglich vorstellbaren Party, die die Leute gefeiert haben. Und er sagt, du sollst dabei sein. Ja, ich will, das Ziel von dieser Geschichte ist ja, jeder soll eigentlich dabei sein auf dieser Hochzeit. Das ist schon mal das Erste. Das musst du jetzt immer im Hinterkopf behalten, sonst wird der Rest der Geschichte ganz schief und ganz traurig. Also, das ist das Erste. Und dann weiter, sei klug, denn dein Verhalten heute entscheidet darüber, ob du am Ende mitfeiern wirst. Du sollst mitfeiern, aber dein Verhalten heute entscheidet darüber, ob du mitfeiern wirst. Deine Entscheidungen und hier und jetzt entscheiden, ob du an dieser Freude teilhast oder ob du daneben stehst. Das ist ein ganz schönes Brett. Das ist ein ganz schönes Brett, ganz ehrlich. Ich würde mich etwas scheuen, eine so harte Aussage zu treffen und eine so krasse Geschichte zu erzählen, wenn man sich das vorstellt. Was bedeutet es für das Reich Gottes? Aber Jesus hat sich entschieden, doch, ich erzähle diese Geschichte. Ich erzähle sie den Jüngern und sage, ich erzähle genau diese Geschichte. Jesus hat diese Geschichte erzählt und davor und danach geht es darum, wie ist das, wenn Gott Chef wird auf dieser Welt, wenn Gott diese Welt regiert. Und er macht seinen Jüngern klar, und es ist klar in dieser Geschichte, ihr sollt wie die Klugen handeln. Die Dummen sind nicht das Vorbild, handelt wie die Klugen, wie die Vernünftigen, wie die, die vorbereitet sind. Aber damals für die Jünger, wie für uns heute, stellt sich ja die Frage, was bedeutet das jetzt eigentlich? Klug handeln, vorbereitet sein, praktische Vernunft. Wie schaut es aus? Ich glaube, eine Antwort kann man ganz gut finden in den Reden, die Jesus davor, vor und nach dieser Geschichte hält. Da erzählt er keine Geschichte, sondern sagt den Jüngern konkret, was sie tun sollen, was wichtig ist. Zuerst einmal ganz einfach. Versuche nicht zu berechnen. Versuche nicht zu berechnen, wann Gott seine Herrschaft wieder aufbaut. Vielleicht kennst du niemanden, der so ist. Vielleicht kennst du Leute, die so drauf sind. Wir Menschen neigen irgendwie dazu. Wir wollen das wissen. Ja, wann kommt das? Das Ende der Welt, Nostradamus. Oder Frommer, ja, was muss noch alles passieren, dass Jesus wiederkommt? Und Jesus sagt mit dieser Geschichte, gib's auf, versuch nicht zu berechnen. Die Dummen, die haben versucht, es zu errechnen. Die dachten, ja, dann und dann, dann wird der Bräutigam wiederkommen, wir haben die Fackel. Und die anderen haben einfach einen Reservetank dabei. Versuch nicht zu berechnen. Die, die berechnet haben in dieser Geschichte, die sind gescheitert. Also, das Ende zu berechnen, das ist Blödsinn. An alle glühenden Endzeit-Fans, es tut mir leid. Vielleicht ist es spannend, aber von der Perspektive dieser Geschichte, das ganze Berechnen, das ist Blödsinn. Bevor Jesus die Geschichte von diesen Jungfrauen erzählt, gibt er seinen Jüngern einen Tipp, wie sie sich verhalten sollen. Das kannst du in Matthäus Kapitel 24 nachlesen. Klug vorbereiten heißt, im Glauben standhaft bleiben und ausharren. Im Glauben standhaft bleiben und ausharren. Das sagt er seinen Jüngern. Es wird viele geben, die werden sagen, jetzt wird alles ganz anders. Mit mir wird alles ganz anders. Ich bin der Messias. Ja, jetzt wird die ganze Welt ganz anders. Und Jesus sagt, bleib einfach standhaft. Lass dich nicht kirre machen von jeder Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Bleib einfach standhaft und glaub weiter an Gott. Erste Voraussetzung. Besser als berechnen, einfach an Gott dranbleiben. Nach der Geschichte von den Jungfrauen erzählt Jesus noch ein Gleichnis und danach zeigt er den Jüngern nochmal, wie so kluges Verhalten ausschaut. Kluges Verhalten bedeutet zu lieben. Klug Verhalten heißt lieben. So zu lieben, dass sich das im Alltag zeigt. Jesus erzählt da, dass am Ende Gott seine Herrschaft antritt und er lobt manche Leute. Er lobt manche Leute und er sagt, ihr habt mir zu essen gegeben. Und ihr habt mich aufgenommen, als ich ein Fremder war. Ihr habt mich aufgenommen, ihr habt mich versorgt. ihr habt euch um mich gekümmert. Und die Leute sagen, nein, 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 Gott, hey, wir haben dich nie gesehen. Das haben wir nicht gemacht. Keine Ahnung, von was du redest. Wir haben versucht, ein gutes Leben zu führen, aber das haben wir nie gemacht. Und Gott sagt, ihr habt mich nie gesehen, aber jedem Fremden, dem ihr Heimat gegeben habt, jedem Armen, dem ihr zu essen gegeben habt, jedem Schwachen, für den ihr euch eingesetzt habt, das habt ihr für mich getan, was ihr für die Geringsten eurer Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also lieben. Lieben als Haltung und lieben als wirkliche, reale Handlung. Das heißt, in Gottes Augen klug vorbereitet sein. Klug sein macht Jesus dann noch seinen Jüngern deutlich. Das bedeutet auch, den anderen davon zu erzählen, dass dieser Bräutigam kommt. Er sagt, Gott wird seine Herrschaft antreten und erzählt es den Menschen. Erzählt, dass diese Party stattfindet. Erzählt das. Behaltet das nicht für euch. Erzählt den Menschen, hey, Gott wird kommen und er wird diese Welt wieder in Ordnung bringen. Das ist viel Scheiß in der Welt, aber Gott wird diese Welt wieder in Ordnung bringen, ganz am Ende. Das ist die beste Nachricht überhaupt. Erzähl die Menschen. Das galt damals für die Jünger, das hat er seinen Jüngern gesagt, das gilt für uns heute immer noch. Erzählt davon, dass wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet, das ist eine Riesenparty, bei der sollte man dabei sein. Die soll man wirklich nicht verpassen. Vergiss nicht, dass es eine Riesenparty ist und vergiss auch nicht, Freunde auf diese Party mitzubringen. Auf eine gute Party kann man Freunde mitbringen. Und eine letzte Sache, klug vorbereitet sein, heißt, gut mit dem umzugehen, was dir anvertraut wurde. Mit der Aufgabe, die dir anvertraut wurde, mit den Menschen, die dir anvertraut wurden, mit den Fähigkeiten, die dir anvertraut wurden. Klug vorbereitet heißt nicht, dass diese Brautjungfern alles auf diese Hochzeit machen müssen. Die müssen nicht alles machen, die müssen nicht alles in Ordnung bringen. Kluge Vorbereitung heißt, ihr habt den Job, den Bräutigam zu empfangen. Macht das einfach gut. Das andere müsst ihr nicht tun. Macht das gut, was ihr könnt. Dafür seid ihr auserwählt worden. Das ist eure Aufgabe. Und klug vorbereitet sein heißt, dass du und dass ich mit dem, was uns anvertraut wurde, mit der Aufgabe, mit den Menschen, mit den Fähigkeiten, die uns anvertraut worden sind, gut umgehen, dass wir sie einsetzen. Wenn du Kinder hast, dann ist das deine Aufgabe. Kümmere dich um die Kinder. Nimm dir Zeit für die. Mach nicht nur Karriere, mach nicht nur irgendwas, sondern kümmere dich um diese Kinder. Und wenn du MC-Leiter bist, wenn du eine Kleingruppe hier leitest, dann sind diese Leute im Moment deine Aufgabe, dann kümmere dich um die Leute, sei für die da, hör denen zu. Schau, wie du diesen Menschen helfen kannst. Und wenn du Fähigkeiten bekommen hast, wenn du eine tolle Stimme hast, dann üb diese Stimme und sing. Sing Menschen Lieder und mach ihnen eine Freude damit. Geh mit dem gut um, was Gott dir anvertraut hat. Das heißt, klug vorbereitet sein. Und dann setz es für dich und für andere ein, was ihr den Geringsten eurer Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, das habt ihr Gott getan. Das sagt Jesus. Okay, eine Sache noch. Ich habe gerade gesagt, die letzte Sache, es war die vorletzte Sache. Die letzte Sache ist bei dem ganzen, oh, klug vorbereitet sein. Ja, da gibt es ja auch einiges zu tun. Vor allem eines. Freu dich auf dieses Fest. Freu dich auf dieses Fest. Freu dich, freu dich, freu dich. Gott wird diese Welt in Ordnung bringen und es wird ein Riesenfest und du sollst dabei sein. Freu dich darauf. Lass dir von dem Alltag, von Problemen diese Freude nicht vermiesen, sondern schau auf Gott und sag, ich freue mich riesig auf dieses Fest. Du bist auf Gottes fette Party eingeladen. Ist das nicht geil? Es gibt nichts Geileres. Wenn du darauf einen klitzekleinen, wirklich nur einen klitzekleinen Vorgeschmack haben willst, heute Nachmittag taufen wir Menschen, die genau das erlebt haben. Gott hat ihr Leben verändert. Und die lassen sich taufen, weil sie das sagen wollen. Ich habe das erlebt. Ja, ich will mit diesem Gott leben, weil ich erlebt habe, dass der mein Leben verändert hat. Und da werdet ihr erleben, dass so diese Freude durchblitzt, diese Party zu feiern. Diese Freude durchblitzt, wie toll das ist, wenn Gott in deinem Leben wirkt. Herzliche Einladung, Muschelstrand, 15 Uhr, Marga Zürchheim. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir für die Leute, die sich heute taufen lassen. Danke dir, dass du ihnen begegnet bist, dass sie erfahren durften, dass du ihr Leben verändert hast, dass du bei ihnen bist. Das ist super. Und ich danke dir, dass du diese Welt ganz am Ende neu machen willst, gut machen willst. Das ist eine riesen Party für uns ist, dass du sagst, das kann man vergleichen mit einer richtig tollen Hochzeit. Bitte hilf uns mit deinem Geist, dass wir uns gut darauf vorbereiten, dass wir klug handeln, dass wir vernünftig sind und gut mit dem umgehen, was du uns geschenkt hast, die Menschen, die du uns anvertraut hast. Und schenk uns einen Blick für die Not leiden, für die Fremden, für die Schwachen. Und hilf uns, dass wir diesen Menschen dienen. Danke, dass wir auf deiner Party eingeladen sind. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.